Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge zu Gast ist Alfred Eibel. Er ist eigentlich Ingenieur, aber schon während seines Berufslebens hat er begonnen, sich mit Geld zu beschäftigen. Was das ist, wie es funktioniert und so weiter. Dieses Interesse hat ihn dann schließlich unter anderem in den Betriebs- und Aufsichtsrat eines DAX-Unternehmens geführt und in Gewerkschaftsverhandlungen der IG Metall in Bayern. Heute engagiert er sich als Spezialist für Finanzmärkte und Steuern bei ATTAC und hat dabei zusammen mit Johannes Priesemann gerade erst ein Buch mit dem Titel geschrieben »Das Geld gehört uns allen«. Darin erklären die beiden Autoren nicht nur dieses vermeintlich komplexe Thema »Was ist eigentlich Geld?«, sondern sie formulieren auch Forderungen, wie sich unser Geld in Zukunft verbessern ließe. Und genau darüber sprechen wir heute. Vorab aber noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Alfred Eibel. Herr Eibel, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Herr Eibel, Sie haben ein tolles Buch geschrieben, deswegen wollte ich mit Ihnen sprechen. Und zwar mit Johannes Priesemann zusammen haben Sie das Buch geschrieben, »Das Geld gehört uns allen« statt PayPal, Libra, Alipay, Alternativen zur digitalen Überwachung und Kontrolle. Und wir werden über dieses Buch noch ein bisschen sprechen in diesem Podcast später. Das zweite Interessante ist, Sie haben das nicht einfach so geschrieben, sondern das ist in einer Reihe erschienen und zwar ATTAC Basistexte, Band 58 ist das. Wir werden auch noch darüber sprechen, was denn ATTAC eigentlich ist und warum dieses Buch da erschienen ist. Aber lassen Sie uns mal ganz am Anfang einsteigen. Sie sind, so steht es zumindest auf der Website, Aktivist im Bereich Finanzmärkte und Steuern. Und Sie sind eigentlich Ingenieur. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Geld gekommen und warum sind Sie Aktivist im Bereich Finanzmärkte und Steuern geworden?
Ja, also ich habe als Ingenieur in einem großen Unternehmen gearbeitet und habe mich damals schon ums Geld gekümmert, nämlich ganz einfach und simpel mein eigenes Geld, mein eigenes Einkommen und habe mich deshalb in der Gewerkschaft engagiert, einfach um über Lohnsteigerung mein Gehalt zu steigern. Und die Kollegen meinten dann nach einiger Zeit, na ja, wenn du so aktiv bist, kannst du auch in den Betriebsrat gehen. Dann war ich Betriebsratsmitglied. Dann war ich Mitglied einer Tarifkommission der IG Metall in Bayern. Und dann geht's natürlich, wenn man in Tarifverhandlungen geht und über Geld diskutiert, darüber, was kann ein Arbeitgeber an Gehalt zahlen? Wo ist die Grenze? Es ist ja immer so, dass in Sonntagsreden die Gewerkschaften als ganz wichtig dargestellt werden. Aber wenn man dann in Tarifverhandlungen sitzt, dann ist jeder Cent Lohnerhöhung, führt dann die deutsche Wirtschaft in den Ruin. Da muss man sich dann wirklich mit dem Thema Geld und Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und wie das zusammenhängt, auseinandersetzen. Aber der Kickpunkt war eigentlich dann in der Finanzkrise 2008, 2009, in dem Unternehmen, in dem ich da beschäftigt war, da stand eine Refinanzierung an und genau in der Finanzkrise war es dann nicht möglich, von Banken irgendwelche Kredite zu bekommen für das Unternehmen. Wohlgemerkt ein Unternehmen, das schwarze Zahlen geschrieben hat, aber in der Finanzkrise alle Banken haben gesagt, wir halten unser Geld beisammen, wir vergeben keine Kredite mehr, bis dann eine amerikanische Heuschrecke namens Apollo erklärt hat, sie steigen bei dem Unternehmen ein, sie halten das profitabel. Und siehe da, auf einmal waren auch die deutschen Banken wieder bereit, ihre Taschen zu öffnen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich dann nach meinem Berufsleben mehr Zeit habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, dann mache ich das. Und wo mache ich das? In einem Bereich, wo es nicht darum geht, nicht in Parteien, wo es darum geht, halt Wähler zu gewinnen, sondern in einer Organisation, die diese Finanzmärkte umgestalten will, und zwar ohne Rücksichtnahme, parteitaktische Rücksichtnahmen, sondern wo das Thema im Zentrum steht. Und da war Attac, das ja seit seiner Gründung Finanzthemen in seine Gründungsurkunde eingeschrieben hat, genau der richtige Platz, wo man relativ frei und ungebunden sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann.
Das war tatsächlich für mich in der Recherche auch ein bisschen überraschend. Ich muss zugeben, ich hatte den Namen Attac vorher schon gehört, hatte mich aber ehrlich gesagt noch nie so richtig damit auseinandergesetzt, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte so ein Bild vor Augen, ja, das ist so in etwa die Kategorie Klima, Tierschutz, Sozial, aber mir war nicht bewusst, dass tatsächlich die Veränderung des Finanzwesens, des Globalen, eigentlich das Kernthema von dieser NGO ist, dass das ja auch namensgebend eigentlich für den Namen Attac steht.
Richtig, es kommt ja aus dem Französischen und wurde, also zufällig sind wir rund genauso alt wie die Europäische Zentralbank, ist entstanden weit vor der großen Finanzkrise 2007, 2008, Ende der 90er Jahre, eben als Bewegung, die gesagt hat, die Finanzmärkte müssen gebändigt werden, die stellen eine Gefahr für die Wirtschaft insgesamt dar, weil sie eben aufgrund ihrer privatwirtschaftlichen Orientierung das Gesamtinteresse nicht mehr verfolgen, und die müssen gebändigt werden oder kanalisiert werden, gesteuert werden. Und da entstand eben die Forderung, dass man eben über die bisher berühmt bekannte Finanztransaktionssteuerung einfach eine simple Umsatzsteuer im Finanzbereich erreichen kann, die Finanzmärkte eben zu steuern, zu regulieren. Und als zentrale Forderung war eben dann die nach der Finanztransaktionssteuer, die ja immer noch in der politischen Diskussion ist, obwohl sie zwischenzeitlich hoch und heilig versprochen wurde in der Finanzkrise 2007, 2008. Wir führen sie insgesamt ein, weil wir eben die Finanzmärkte besser steuern müssen. Aber es ist bei der Forderung geblieben, und die Versprechen der Politiker sind dann sehr schnell wieder in der Kiste verschwunden.
Der deutsche Ableger von Attac, der hat sich ja im Jahr 2000 gegründet. Mhm. Und das Interessante finde ich, in der ersten Folge von diesem Podcast, da hatten wir einen Zukunftsforscher zu Gast, Karl-Heinz Steinmüller, Physiker, auch Science-Fiction-Autor. Und der hatte im Jahr 1999 einen Text geschrieben über das Geld der Zukunft, das im Jahr 2020 gespielt hat. Und das Interessante da, ein großer Punkt ist tatsächlich diese Tobin-Tax, also diese Finanztransaktionssteuer. Also diese Vision, die er da mit seiner Frau entworfen hat, 20 Jahre in die Zukunft, war, dass, weil alles Geld digital ist im Jahr 2020, dass wir auf jeden Fall diese Finanztransaktionssteuer brauchen, um diesen Geldmarkt einigermaßen stabil zu halten. Jetzt finde ich das interessant. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Diese Forderung gibt es seit über 20 Jahren. Und trotzdem sind wir immer noch eigentlich genauso weit von der Umsetzung entfernt wie vor 20 Jahren, wie als Attac gegründet wurde. Oder sehen Sie das anders? Sind wir näher dran?
Nein, wir sind nicht näher dran. Wir sind keinen Schritt näher dran. Das, was jetzt aktuell von deutscher politischen Seite, von Herrn Scholz, unserem Bundesfinanzminister, vorgetragen wird, unter dem Label Finanztransaktionssteuer, ist eine simple Börsenumsatzsteuer und hat mit dem Ansatz der Finanztransaktionssteuer recht wenig zu tun. Das ist ein kleiner Teil, aber die Besteuerung insbesondere des ganzen Hochfrequenzhandels, das heißt des sehr schnellen Handels mit Börsenpapieren, mit Devisen, das steht hier, ist völlig ausgeblendet. Und das ist ja gerade der kritische Bereich, wo Riesenumsätze gemacht werden, um minimale Geschwindigkeitsvorteile auszuschöpfen. Das heißt, diese Hochgeschwindigkeitscomputer, die eben permanent die Börsen beobachten, leben davon, dass sie schneller als das normale Publikum Trends erkennen können und daraus zwar geringfügige, aber aufgrund der großen Volumina riesige Gewinne erzielen können. Und wenn diese Systeme, die sehr speziell programmiert sind, dann mit Situationen konfrontiert worden, die eben nicht in die Risikoanalysen eingegangen sind, dann wird es schwierig. Dann kommen wir zu Situationen wie 2007, 2008, wo eben die Institutionen, die ein gesamtgesellschaftliches Interesse vertreten, also die Zentralbanken, dann mit Riesensummen eingreifen müssen, um dieses System stabil zu halten. Und wir hatten ja was Ähnliches im Frühjahr letzten Jahres, also wo klar war, das Thema Corona wird uns massiver beschäftigen, wo es auch erhebliche Bewegungen an den Börsen gegeben hat und wo auch wieder die Zentralbanken, insbesondere die US-amerikanische Zentralbank, mit Riesensummen das System stabilisieren musste. Das heißt, im Normalzustand werden hier permanent Gewinne abgeschöpft und wenn es dann in die Krisensituation kommt, dann muss immer die Öffentlichkeit mit Riesenfinanzmitteln das System stabilisieren. Und genau um diese Situationen zu dämpfen bzw. überhaupt zu verhindern, dafür war ja die Finanztransaktionssteuer gedacht. Und da sind wir leider immer noch meilenweit davon entfernt. Nichtsdestotrotz, die Forderung ist weiterhin richtig, um das nicht misszuverstehen. Und wir sind weiterhin dabei, zu versuchen, hier Druck zu machen. Und die aktuelle Diskussion um das digitale Geld, das war ja auch der zweite Punkt, den sie angeschnitten hat, der ist da auch nochmal ein Hebel, hier weiter vorwärts zu kommen.
Was ich halt an der Sache so interessant finde, wenn man dieses Prinzip von der Finanztransaktionssteuer mal hört, erklärt bekommt, was ja wirklich nicht schwer zu erklären ist, dann ist das eigentlich so, es ist so naheliegend. Also ich sage jetzt mal aus normaler Bürgersicht ist es so naheliegend, denn auf der einen Seite der Mehrwert für die Gesellschaft, ob jetzt Finanztransaktionen im Mikrosekundenbereich oder im Nanosekundenbereich oder im Zehntelsekundenbereich stattfinden, ist letztlich irrelevant für die Gesellschaft. Dass da jemand sehr viel Geld mit verdient, kann aber eben zu großen Verwerfungen führen. Und das auszugleichen durch so eine Steuer, was ja wirklich ein sehr einfacher Hebel wäre, ich finde es tatsächlich erstaunlich, warum wir es als Gesellschaft nicht geschafft haben, innerhalb von 20 Jahren, nachdem das so prominent diskutiert wurde, nachdem wir Krisen erlebt haben, warum es nicht möglich ist, das umzusetzen. Das finde ich sehr schwierig nachzuvollziehen. Aber ich finde es gut, dass es so Organisationen wie ATTAC gibt, die daran arbeiten. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen, einfach nur um das einzuordnen, es ist ja nicht das einzige Thema von ATTAC. Wenn man auf die Seite geht, dann gibt es ja wirklich auch, Klima spielt da mittlerweile eine Rolle. Es geht um generell neoliberale Politik, wird abgelehnt, soziale Gerechtigkeit.
Der zentrale Punkt bei uns ist das Thema sozial-ökologische Transformation. Also die Notwendigkeit, unsere Wirtschaftsweise, unsere Lebensweise umzustellen auf eine nachhaltige Lebensweise und da bei diesem ganzen Transformationsprozess natürlich die Ökologie im Blickpunkt zu haben, aber dazu gehört natürlich auch eine soziale Veränderung. Das heißt, es kann nicht da gehen, in den traditionellen Industrien die Arbeitnehmer zu entlassen, in die Arbeitslosigkeit und sich darum nicht zu kümmern, sondern die Menschen mitzunehmen bei dieser Transformation, weil nur dann werden wir sie auch wirklich umsetzen können. Wenn wir also die Wirtschaftsweise verändern in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, einer nicht die Natur und die Menschen ausbeutenden Wirtschaftsweise, sondern eben schauen, dass sowohl die Natur bestehen bleibt, erhalten bleibt, aber auch wir zu einem guten Leben für alle Menschen kommen. Das steckt hinter dem Begriff sozial-ökologische Transformation, wo wir eben an verschiedenen Stellen uns engagieren. Das eine ist das, was wir gerade besprechen, Geld. Das andere ist, weil es muss ja auch finanziert werden. Und die andere Seite ist die Veränderung unserer Industrielandschaft, unserer Art, wie wir uns bewegen, also sprich Verkehr. Brauchen wir Individualverkehr? Reicht es, wenn wir nicht mehr mit dem Auto, dessen Verbrennungsmotor im Stau stehen, sondern mit dem Auto, mit dem Elektromotor im Stau stehen? Oder braucht man nicht ein ganz anderes Verkehrssystem? Das sind die Fragen, die uns da an der Ecke beschäftigen.
Und wenn man aber sich den Hebel Geld nimmt, um die Welt zu verändern, sage ich ja mal ganz profan, dann ist es ja wichtig, man muss erstmal das Thema Geld verstehen und sich damit beschäftigen. Und mein Problem war zum Beispiel auch, als ich angefangen habe, mich mit Geld zu beschäftigen. Ich bin Geisteswissenschaftler. In der Schule hatte ich noch nie irgendwie Geld als Thema. Im Studium tauchte es nicht auf. Als ich dann anfing, mich mit Geld zu beschäftigen, stieß ich auf die ersten Quellen, Videos, auch lange gut gemachte Filme, wo es dann hieß, das Geld kommt gar nicht von der Zentralbank. Das gibt gar nicht der Staat aus. Die Banken kreieren einfach Geld aus dem Nichts. Und als ich das gehört habe das erste Mal, da dachte ich so, nee, das kann doch nicht sein. Da ist doch das, also heute würde man das mit dem Begriff Fake News irgendwie wahrscheinlich betiteln, aber mir war das suspekt. Da dachte ich, jetzt will mich jemand manipulieren. Das kann doch nicht sein, dass unser Geld nicht von der Bank kommt. Und deswegen würde ich gern mit Ihnen nochmal über dieses schöne Buch sprechen, Das Geld gehört uns allen. Ein kleines Bändchen, gute 100 Seiten, wo ich finde, Sie erklären das sehr gut. Was ist Geld? Wo kommt das her? Wo ist das Problem vom Geld? Und am Ende gibt es natürlich auch eine Forderung, die Sie formulieren. Lassen Sie uns doch mal ganz vorne anfangen. Für jemand, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, was Geld ist und wo es herkommt. Was ist Geld und wo kommt es her?
Ja, wie ich angefangen habe, mich Geld zu beschäftigen, ist mir so ähnlich gegangen wie Ihnen. Ich musste mich durch Berge von Ideologie kämpfen, bis man wirklich an die Substanz kommt. Und wenn man an der Substanz ist, dann wird es wieder ganz einfach. Und das ist den Rat, den ich allen gebe. Geld kann sehr leicht verführen. Verführen im Sinne, Geld ist ja nur ein Tauschmittel, brauche ich. Ich habe ein Gut oder ich brauche ein anderes Gut und dann tauschen wir und dafür nehmen wir halt Geld. Das ist die ganz einfache Erklärung. Und die andere Erklärung, auf die man oft kommt, ist, Geld ist was ganz Geheimnisvolles und es wird geschöpft. Aus nichts kommt auf einmal Geld und wie das wieder verschwindet, keine Ahnung. Aber Geld ist geheimnisvoll, beherrscht die Menschen. Nein, es beherrscht die Menschen nicht. Es ist ein ganz simples und einfaches Mittel, das die Menschen geschaffen haben, um in ihrer Marktwirtschaft, in der wir ja alle leben, in unserer Marktwirtschaft Ansprüche zu transportieren. So wie die Eisenbahn Güter und Menschen transportiert, so transportiert Geld Ansprüche. Das heißt, Geld ermöglicht mir, Güter zu kaufen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich an Geld? Und die simple Antwort ist für die meisten Menschen, arbeiten für andere, die mich bezahlen. Das heißt, auch meine Arbeitskraft ist in einer Marktwirtschaft eine Ware, die verkaufe ich auf dem Arbeitsmarkt und ich arbeite und erzeuge meist in der Regel mit anderen zusammen in einem Unternehmen, aber eben auch vielleicht als Solo-Selbstständige Güter, die andere haben wollen. Und dafür bekomme ich Geld. Und mit diesem Geld kann ich Güter erwerben, die andere erzeugt haben. Also ganz simpel, ein Mittel, um Ansprüche von einer Person zur anderen Person zu transportieren.
Das universelle Tauschmedium.
Das universelle Tauschmittel, genau. So, der Punkt dabei ist aber, Geld hat noch eine zweite Eigenschaft. Ich kann Geld auch weggeben, investieren, damit aus Geld mehr Geld wird. Und das nennt man dann, diese Form von Geld nennt man dann Kapital. Und das heißt, ich investiere in ein Unternehmen, indem ich mir eine Aktie kaufe oder investiere selber, indem ich selber ein Unternehmen aufmache. Und das tue ich, um am Ende mehr Geld zurückzubekommen. Ganz simpel. Das geht zwar manchmal schief, aber meistens gut. Und in die nächste Runde kann ich dann wieder mit mehr Geld starten. Das sind die beiden zentralen Punkte, über die wir reden müssen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der auch wichtig ist. Das ist der Kredit. Ich habe ja gerade gesagt, ich muss was produzieren und dafür bekomme ich von anderen Geld, um ein anderes Produkt zu kaufen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich mir Geld leihe. Das heißt, ich habe noch nichts produziert und ich verspreche aber einem anderen, in der Regel der Bank, wenn du mir Geld gibst, dann werde ich dir im Laufe der Zeit dieses Geld plus einen Zins, also plus mehr Geld, zurückgeben. Und diese drei Themen, darüber dreht sich alles. Geld, die Investition, also das Kapital und das dritte war der Kredit. Mit diesen drei Begriffen kann man die ganze Geldwirtschaft, wie wir sie haben, erläutern, erklären. Mehr steckt nicht dahinter. Geld ist das allgemeine Tauschmittel. Geld kann ich dazu verwenden, um es zu investieren. Das heißt, ich gebe es jemand anderem, der verspricht daraus, mehr Geld zu machen, indem er produktiv tätig ist. Und das Umgekehrte von der Investition ist natürlich derjenige, der das Geld nimmt, der Kreditnehmer. Und da ist dann die Frage natürlich, und dann sind wir genau bei der Krisenhaftigkeit des Systems. Jemand, der Geld in Anspruch genommen hat, verspricht es ja zurückzugeben und in der Regel natürlich mit einem Zins, mit mehr Geld. Und natürlich sind alle Versprechen, die in die Zukunft gerichtet sind, In der Regel werden sie eingehalten, aber dann gibt es Ereignisse, die eben nicht so kalkulierbar sind, wie als letztes Corona. Dann können solche Versprechungen auf einmal schiefgehen. Und wenn die nicht nur singulär schiefgehen, sondern massenhaft schiefgehen, dann haben wir das, was wir so schön unter dem Begriff Finanzkrise haben. Das heißt also, wenn Versprechen auf Rückzahlung von Geld nicht eingelöst werden, dann sind wir in der Finanzkrise. Und das ist eigentlich im Prinzip die ganze Erklärung unserer Geldwirtschaft.
Jetzt sind wir aber schon relativ weit fortgeschritten und ich würde gerne nochmal zu dem Anfang ein bisschen zurückkehren, zum Begriff Geld. Mhm. Das ist ja, was Sie gesagt haben, finde ich ganz wichtig. Es ist etwas von Menschen geschaffenes. Es ist nicht, Geld ist nichts Natürliches, sondern wir definieren das als Gesellschaft. Geld ist, habe ich mal gelesen, das, was eine Gesellschaft zu Geld macht. Mhm. Und wir haben ja auch zum Beispiel Vertragsfreiheit in Deutschland, dass wir mit allem bezahlen können, was wir wollen.
Richtig.
Wenn wir uns darauf einigen. Also wenn ich mein Auto für bunte Muscheln abgeben will, dann kann ich das machen, dafür verkaufen. Also, oder in verschiedenem Kontext ist Geld immer was anderes. Mhm. Ich habe tatsächlich mal versucht herauszufinden, ob es eine offizielle Definition von Geld gibt und bin auch irgendwie in rechtliche Texte eingestiegen und ich habe nirgendwo den Begriff Geld gefunden. Was mich irgendwie sehr irritiert hat.
Ja.
Wir haben alle Geld in unserer Tasche, Bargeld, wir haben auf dem Konto Geld. Jeden Tag haben wir Geld zur Verfügung. Der Staat bzw. die Zentralbanken kümmern sich darum. Aber wieso gibt es denn gar kein Gesetz, wo drin steht, was Geld überhaupt ist und wie das funktionieren soll?
Das ist eine sehr richtige Erkenntnis. Unser zentrales Austauschmittel Geld ist sehr, sehr sparsam definiert. Und Geld ist erst einmal überhaupt nicht definiert, weil Geld das ist, was als Geld funktioniert, wie so ein dummer Spruch heißt, der aber richtig ist. Geld funktioniert dann als Geld, wenn es von den Menschen als Geld akzeptiert wird, als Tauschmittel akzeptiert wird. Und man muss immer unterscheiden zwischen Geld und Währung. Und die Währung ist einfach das staatlich definierte Geld. Also, wenn es zum Beispiel in den europäischen Verträgen heißt, die Europäische Zentralbank und in deren Auftrag die nationalen Zentralbanken, also unsere bekannte Deutsche Bundesbank, die können Geldnoten herausgeben, dann sind diese Geldnoten das staatlich sanktionierte Geld, das man mit Währung bezeichnet. Und diese Banknoten der Europäischen Zentralbank und die Münzen, die auch von der Europäischen Zentralbank herausgegeben werden, aber von den Staaten produziert werden, das ist unser offizielles Geld. Und das nennt man Währung. Also das heißt, die Währung ist einfach das staatliche Geld, wobei eben sich das im Laufe der historischen Entwicklung herausgestellt hat, welche Erscheinungsform dieses staatliche Geld hat. Früher waren es eben nur die Münzen, die Taler, die Dukaten und heute sind es eben die Banknoten. Das sind das offizielle Geld. Insofern eine klare Definition. Was, denke ich, wichtig ist, ist, wie sind wir denn zu diesem heutigen Geld gekommen? Früher war es relativ einfach. Da hat das Geld den Wert noch selber repräsentiert. Also wir hatten ja vorher gesagt, Geld stellt immer eine Leistung dar. Und früher stellte das Geld selber die Leistung dar. Das heißt, es mussten Bergleute in die Grube fahren und das Erz herausholen. Und aus dem Erz wurden dann das Silber und das Gold gewonnen. Und das wurde dann geprägt, um es einfacher handhaben zu können. Und diese Silber- und Goldmünzen stellten dann selber den Wert dar. Also es wurde wirklich Ware gegen Ware getauscht. Da war Gold oder die Münze hat noch einen wahren Wert dargestellt. Darum nennt man dieses Münzgeld, das noch einen Wert repräsentiert hat, auch Warengeld. Man hat aber relativ schnell festgestellt, es ist relativ unbequem, mit diesem Geldbesitz in der Gegend rumzufahren. Da bestand ja immer die Gefahr, dass man überfallen wurde. Es war schwer zu transportieren, gerade im Mittelalter. Ja, man musste ja über die Alpen. Da hat man doch lieber gesagt, ich lasse das Geld, das damals Gold oder Silber war, im Tresor und stelle ein Papier aus, das einen Anspruch auf dieses Geld oder Gold repräsentiert. Und dann kam es eben zu den ersten Papiergeld, das man damals Wechsel genannt hatte. Aber relativ bald hat dieses Geschäft wurde das eben von Banken gemacht und die haben Gold entgegengenommen und dafür Papierscheine ausgenommen, die Banknote, die eben Anspruch auf das Gold, das im Keller der Bank lag, dargestellt hat. Man hat dann relativ schnell festgestellt, die Banken, wir können mehr Geldscheine ausgeben, als wir Gold im Keller haben, weil die Menschen ja gar nicht auf das Gold zurückgreifen, nur ganz selten, dass jemand wirklich das Geld abholt, und haben deswegen mehr Banknoten ausgegeben, als sie Gold im Keller hatten. Das ging so lange gut, bis entweder das Vertrauen in eine Bank schwand oder eine Krise war und man doch dann lieber das Gold selber in der Eigenverwahrung hatte. Und dann hat sie recht schnell herausgestellt, dass die Bank gar nicht mehr so viel Goldreserven im Keller hatte, als nachgefragt wurde. Und das war dann der berühmte Bankcrash, dass eine Bank eben zahlungsunfähig war. Und man hat dann im Lauf der geschichtlichen Entwicklung dann eben gesagt, wir brauchen eine Aufsicht und wir brauchen eine Zentralbank, die diese Banken überwacht und die dann unter staatlicher Kontrolle diese Banknoten herausgibt. Das ist eigentlich der Weg von der werthaltigen Goldmünze zur Banknote, wo eben die Note einen Wert repräsentierte, der im Keller der Bank lagerte. Und das ist der erste Schritt.
Aber lassen Sie mich mal kurz einsteigen an der Stelle, nur um das nochmal ein bisschen runterzubrechen. Also ich habe ja auch viele Bücher gelesen über die Historie von Geld und es klingt alles so logisch, aber wenn ich versuche, das für mich in wenige Worte zusammenzufassen, dann komme ich meist zu der Erkenntnis, das haben wir ja schon besprochen, Geld ist etwas Künstliches und es ist etwas sehr Abstraktes. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer nochmal zu verbildlichen, auch gerade das aktuelle Geld, wie Sie es ja beschreiben, es hat nicht mehr den intrinsischen Wert, wie man so schön sagt, sondern es verweist immer auf andere Werte. Es ist irgendwie eine Repräsentation, ein Metakonstrukt. Und das, was Sie jetzt auch gesagt haben, diese Entwicklung, die finde ich ganz wichtig und da auch darauf hinzuweisen. Es gibt ja diese Eigenschaften von Geld, die auch die Bundesbank sagt, das muss ein Geld haben. Also es muss einfach zu transportieren sein, es muss fälschungssicher sein, es muss knapp sein in einem gewissen Rahmen. Und wenn man sich die Geschichte des Geldes anguckt, dann ist es ja eigentlich so, dass die geht zwar schon tausende Jahre zurück, aber in all diesen Jahren hatten wir immer imperfektes Geld. Es gab noch nie ein Geld, was all diese Eigenschaften erfüllt hat, die tatsächlich gestellt werden an das Geld. Also zum Beispiel Gold lässt sich schwer teilen und transportieren und wiegt einfach viel. Und heute haben wir Geld, das ist nicht knapp, wie es eigentlich sein sollte, sondern das lässt sich sehr schnell vervielfältigen, was bei Gold zum Beispiel nicht so ist. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt an der Stelle zu erwähnen, dass Geld immer so eine Art Experiment ist oder ein Prozess, dass das jeweils beste Geld neu zu erfinden auf eine gewisse Art. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, Geld repräsentiert Werte. Und Geld ist ein Mittel, um eine Kommunikation zwischen den Menschen oder einen Austausch zwischen den Menschen darzustellen. Und Geld beruht auf Werten. Und das Problem beim Geld ist, dass es auf Werten beruht. Aber wir haben nichts anderes. Und ist eben ein Unterschied. Und die Einschätzung der Menschen über den Wert bestimmter Güter, der schwankt. Das heißt, ein Goldschmuck repräsentiert Werte und da kann ich viel kaufen dafür. Dann lassen wir eine Situation uns vor Augen führen bei einer Hungersnot. Da ist dann das Pfund Butter viel mehr wert als der Goldring, mit dem man vorher viel kaufen konnte. Das ist der zentrale Punkt. Je nach Situation oder das Glas Wasser, das kriegen wir fast kostenlos. Aber in der Wüste ist ein Glas Wasser sehr viel wert. Das heißt, Werte schwanken im Blick der Menschen. Und das geht mit Geld genauso. Geld repräsentiert Werte. Und wenn diese Werte schwanken, dann wird natürlich das Geld unsicher. Aber wir kommen dieser Situation nicht aus. Also auch Gold, früher war Gold der Maßstab, an dem alles gemessen wurde. Heute nehmen wir die Gesamtheit der Güter oder den Preis der Gesamtheit der Güter als Maßstab. Sie kennen den Preisindex und messen das Gold daran. Und Sie sehen, das Gold schwankt auch im Wert. Also selbst wenn wir heute noch eine Goldwährung hätten, hätten wir keine stabile Währung, weil der Wert des Goldes schwankt. Und genauso wie eben mit der Entdeckung von Amerika aus und der großen Silber- und Goldfunde dort, dass der Wert von Gold und Silber am Ende des Mittelalters dann geschwunden ist, wie diese Goldmengen dann eben auf die Märkte getroffen sind, so haben wir eben Veränderungen. Das ist das Grundprinzip und deswegen kommen wir nicht aus. Wir haben keinen absoluten Maßstab. Geld ist keine physikalische Größe, sondern ein gesellschaftlich geschaffenes Austauschmittel. Und da gibt's keine physikalische Größe wie den Meter, der eben an einem bestimmten physikalischen Maß definiert wurde, die konstant ist. Aber der Wert von Gütern hängt davon ab, wie notwendig ich diese Güter brauche. Und ich mache das immer daran fest, jetzt ganz aktuell, der Beispiel Corona, ich kann noch so viel Geld haben, wenn ich aber keinen Impfstoff habe, dann kann ich mit dieser Krankheit nicht umgehen. Und noch so viel Geld hilft mir nicht, einen Impfstoff zu erzeugen. Ich brauche ein Forschungsinstitut, ich brauche Wissenschaftler, ich brauche sehr vieles. Also, man darf, und da sind wir an dem Punkt dieser Überschätzung von Geld, Geld beruht darauf, wie Menschen Güter und Eigenschaften sehen. Und von daher haben wir permanente Veränderungen. Und das werden wir, egal was wir als Geld verwenden, nie verändern können. Aber was wir machen können, ist, wenn wir mit Geld umgehen, immer mit Sicherheiten zu arbeiten. Das heißt, und das ist ja genau der Punkt, wir hatten ja angesprochen bei der Kreditvergabe, wenn eine Bank jemanden einen Kredit gibt, dann verlangt sie ja auch Sicherheiten. Und die Sicherheit ist das Haus, das zum Beispiel ein Mensch mit diesem Kredit kaufen will. Und deswegen sagt heute die Zentralbank oder die Bankenaufsicht, liebe Bank, du darfst diesen Kaufobjekt nicht zu 100% beleihen. Denn es könnte ja sein, dass morgen der Wert des Hauses sinkt und der Kreditnehmer den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann käme die Bank in Schwierigkeiten. Wenn das Haus aber nur bis zu 50% beliehen ist, mit Krediten gekauft wurde, dann kann der Wert des Hauses bis zur Hälfte abfallen und die Bank ist trotzdem auf der sicheren Seite. Das heißt, die zentrale Frage ist immer, wie weit gehe ich bei risikohaften Geschäften, also Geschäften, wo Kredite versprochen werden, Rückzahlungen versprochen werden, wie sicher ist die Rückzahlung und wie viele Reserven habe ich dabei? Das ist der zentrale Punkt.
Könnte man sagen, Geld ist ein Mittel zum Zweck und es ist kontextabhängig ganz stark. Und damit wir es effizient und effektiv einsetzen können, müssen wir eigentlich gucken, dass wir die Strukturen schaffen, wie mit diesem Geld agiert werden kann, richtig? Ist das richtig. Ihre Aussage?
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Der Punkt war ja der, Gold war schon einmal ein relativ sicherer Anker für das Geld. Das Problem bei Gold und Silber ist es, dass es ja nur begrenzt verfügbar ist. Das heißt, mit der Ausdehnung der Wirtschaft wäre heute eine Golddeckung unserer Währung gar nicht mehr möglich. Es gibt so ungefähr 200.000 Tonnen Gold, sind bisher geschürft worden, sind aus der Erde geholt worden und das stellt einen Wert von ungefähr 10 Billionen Euro dar. 10 Billionen Euro. Und die Zentralbanken haben immer noch ungefähr 20% dieses Goldbesitzes in ihren Kellern lagern. Also unser Geld kommt nicht ganz aus dem Nichts, sondern 20% sind über Gold gedeckt, die wirklich in den Kellern der Zentralbanken lagern. Die anderen 80%, wie sind denn die gedeckt? Wenn es immer heißt, Geld wird aus dem Nichts geschöpft, dann ist das nicht ganz richtig, sondern Geld wird vergeben gegen das Versprechen, es wieder rückzuzahlen und durch Übergabe einer Sicherheit. So, und dann ist jetzt die Frage, dann sind wir genau bei dieser Sicherheit. Die Sicherheit im privaten Geschäft bei den Banken ist zum Beispiel die Hypothek. Wenn ich ein Haus kaufe, dann muss ich der Bank einen Eigentumstitel an eigentlich meinem Haus versprechen. Das heißt, wenn ich meiner Verpflichtung zur Rückzahlung nicht nachkomme, dann gehört das Haus der Bank. Was macht die Zentralbank? Was nimmt die als Sicherheiten? Die nimmt die Gesellschaft selbst als Sicherheit und zwar in Form der Steuerzahlung. Das heißt, Die Zentralbank gibt der Gesellschaft Geld gegen das Versprechen zukünftiger Steuerzahlung. Und wie ist das ausgedrückt? Einfach in Form der Staatsanleihe, also des Staatskredites. Der Staat nimmt einen Kredit auf bei der Zentralbank, bekommt dafür Geld und der Staat gibt dieses Geld ja sofort aus. Das heißt, die Zentralbank versorgt die Menschen einerseits mit Geld und andererseits gibt der Staat ein Versprechen ab, zukünftige Steuerzahlungen der Menschen an die Bank zurückzugeben. Das heißt, wir haben dann den perfekten Kreislauf. Die Zentralbank gibt Geld aus und dieses Geld an die Bürger eines Währungsraumes, in der Regel der Staat, aber in Europa eines Währungsraumes mit mehreren Staaten. Also die Zentralbank gibt Geld aus an die Bürger und die Bürger sagen, wir decken das mit unserer zukünftigen Steuerzahlung in Form einer Staatsanleihe. Und die Staatsanleihe ist ja nichts anderes als ein Vorgriff auf die zukünftige Steuerzahlung. Das heißt, das ist ein simples Dreiecksverhältnis. Wir haben die Gesellschaft, die von der Zentralbank Geld gibt und als Gegenleistung dafür verspricht die zukünftige Steuerzahlung. Das heißt, das Geld der Zentralbank ist durch die zukünftige Steuerleistung gedeckt. Das geht in der Regel gut. In England seit 1694, da wurde nämlich dieses System eingeführt mit der Gründung der Bank von England. In Deutschland haben wir zweimal den Fall gehabt, dass dieses Versprechen der Gesellschaft an die Zentralbank und damit an sich selber nicht funktioniert hat, nämlich bei den großen Währungskrisen nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben dieses Versprechen, das Geld wieder durch Steuerzahlung zu decken, nicht mehr eingelöst werden konnte, weil dann die Gesellschaft, die Wirtschaftskraft der Gesellschaft zerstört wurde und dann die großen Geldvolumina, die aufgebaut wurden, nicht mehr gedeckt werden konnte. Und dann heißt das Währungsreform und die Ansprüche der Gesellschaft an sich selber wurden ausgelöscht.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, das klingt auf dem Papier, klingt das alles super logisch, ja, und auch nachvollziehbar. Könnte gut funktionieren, aber trotzdem, wenn man sich die Realität anguckt, es gibt ja auch sehr viele versierte Kritiker von diesem System da draußen. Mhm. Also es ist so eine einfache Dreiecksbeziehung, die Sie da skizziert haben, aber das System, was wir tatsächlich haben, ist ultra komplex. Wir haben eine Zentralbank, die besteht wieder aus einzelnen Gremien, die ist wieder vernetzt mit der Politik. Es gibt Interessen, die sich entweder gegenüberstehen oder nicht gegenseitig ausgleichen. Es gibt keine demokratische Kontrolle von der Zentralbank. Es gibt, Korruption ist jetzt der falsche Begriff, das ist zu stark, aber es gibt Tendenzen einfach, dass sich da Interessengruppen zu stark vertreten sehen und dieses System für sich ausnutzen.
Ich habe jetzt nicht das bestehende System dargestellt in meiner Beschreibung, sondern so, wie es mal in England entstanden ist. Wir haben heute ein anderes System und die Forderung von Attac ist eigentlich die, genau zu diesem System wieder zurückzukommen. Und das ist dann, das ist die Forderung, die wir sagen mit unseren Eurokonten. Wir haben jetzt ja noch das Problem, dass die Zentralbanken zwar Geld ausgeben in Form von Banknoten. Ich sagte ja, das einzig offiziell anerkannte Geld ist die Banknote von der Europäischen Zentralbank. Also mein 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 200 Euro Schein, 500 Euro Scheine gibt es nicht mehr. Das ist das einzig offiziell anerkannte Geld. Die einzig offizielle Währung, Währungsgeld. Alles andere ist inoffizielles Geld. Das heißt, wir hantieren ja in der Regel nicht mehr mit Bargeld, also mit Banknoten, sondern wir handeln mit Kontengeld. Und dieses Kontogeld, das Geld, das ich auf meinem Konto habe bei meiner Bank, ist beileibe kein Zentralbankgeld, sondern das ist von der Bank geschaffenes Geld. Und ich sagte ja, Bank ist ein Unternehmen, wie jedes andere Unternehmen auch, das darauf angelegt ist, Gewinn zu machen. Und der Kontoeintrag auf meinem Konto heißt ja nur, dass die Bank mir verspricht, wenn ich es denn haben will, echtes Geld, Banknoten zu zahlen. Und das kann ich einlösen, indem ich zum Bankautomaten gehe und mir Geldscheine ziehe. Dann habe ich wieder das offizielle staatliche Geld in der Hand. Solange dieses Geld nur als Kontoeintrag auf einem Bankcomputer liegt, ist es kein offizielles Geld. Und das ist das Problem. um das sich alles dreht.
Lassen Sie uns da noch mal kurz einsteigen, weil ich glaube, für viele, die sich anfangen, mit dem Thema Geld zu beschäftigen, ist das ein Knackpunkt, der sie gedanklich unerwartet trifft. Mhm. Nämlich, wenn man Leuten sagt, das Geld, was auf deinem Konto ist, das gehört dir gar nicht. Du hast keinen Zugriff auf dieses Geld, weil du hast es eigentlich als Kredit gegeben an die Bank.
Richtig.
Und die Bank verspricht dir, das wieder zurückzuzahlen, idealerweise ein bisschen mehr. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine kleine Investition von dir in die Bank. Wenn du Zinsen kriegst, zurzeit gibt es keine Zinsen. Das heißt, man gibt eigentlich ein zinsfreies Darlehen an die Bank. Gleichzeitig gibt man seinen Besitz an diesem Geld auf, weil es eine Form von anderem Geld ist. Diese Unterscheidung Bargeld, das, was Sie gesagt haben, die Scheine, und das Buchgeld oder Kontengeld, was wir im unbaren Zahlungsverkehr benutzen, was ja den Großteil sogar des Geldes ausmacht, was wir im Alltag benutzen. Das ist eigentlich Geld, was uns in dem Moment nicht gehört, was wir nicht benutzen können und was nicht offiziell ausgegeben wurde. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den nochmal zu besprechen. Diese Partnerschaft. Ich habe da mal mit jemand von der Bundesbank gesprochen, der hat gesagt, das ist ja gewünscht, diese Partnerschaft. Die Bundesbank erstellt quasi das Zentralbankgeld, gibt das raus und das können die Banken abrufen und müssen das zu einem gewissen Grad vorhalten und eben auch ausgeben in Form von Bargeld, können aber eben dieses Geld nutzen, um dieses Buchgeld zu schöpfen, dieses weitere Geld, was dann so im Umlauf ist. Und was, glaube ich, wirklich ganz zentral ist zu verstehen, dass wir viel Geld benutzen, was eigentlich genau diese Abstraktionsebene wieder hat, wie Sie es vorhin erklärt haben. Man hatte früher Gold und dann hatte man Geld, was man tauschen konnte gegen dieses echte Gold. Und jetzt haben wir dieses Buchgeld, was wir wiederum tauschen können gegen dieses, in Anführungsstrichen, echte Geld von der Zentralbank, was ja aber auch wieder kein echtes Geld ist in dem Sinne, sondern ja auch nur eine Repräsentation von der Wirtschaftsleistung.
Ja, aber man müsste vielleicht doch noch eins unterscheiden. Gehen wir vielleicht doch nochmal auf die Bank zurück. Ich hatte ja vorher gesagt, auch bei einer Golddeckung war es ja so, dass die Banken mehr Geldscheine ausgegeben hatten, als sie Gold im Keller liegen hatten. Das war also so lange kein Problem, als die Menschen dieses Gold dann echt nachgefragt haben. Und erst wenn eine Unsicherheit über eine Bank eintrat, wurde das Gold nachgefragt. Heute ist es so, dass nicht mehr im Keller der Bank Gold lagert, sondern Zentralbankgeld. Also das Zentralbankgeld hat das Gold ersetzt. Aber das Prinzip ist dasselbe. Die Banken geben mehr Geld aus, als sie Zentralbankgeld besitzen. Das spielt so lange keine Rolle, bis die Kunden wirklich echtes Geld nachfragen. Und das hatten wir ja zum Beispiel in der Finanzkrise 2007, 2008, wo die Unsicherheit über die Geschäfte der Banken hochkamen und dann zum Beispiel in Großbritannien eine schottische Bank dann einen sogenannten Bankensturm erlebt hat. Alle Kunden der Bank wollten ihr Geld wieder zurückhaben, echtes Zentralbankgeld, haben also die Kassenautomaten gestürmt und der Staat musste dann diese Bank übernehmen, weil sie zahlungsunfähig war. Also das Prinzip ist dasselbe. Die Bank gibt Geld aus an Kunden, die Geld nachfragen, und als Gegenleistung haben sie das Versprechen der Kunden, das Geld wieder zurückzuzahlen. Das heißt, sie finanzieren Ausgaben vor. Das ist das Geschäft der Bank. Sie sagen, wir finanzieren Ausgaben vor in Form von Krediten. Das passiert ganz simpel durch einen Buchungseintrag. Also dieses Geldschöpfen ist nicht also irgendwie ein besonderer Vorgang, sondern ist ganz simpel. Früher war es ein Eintrag im Kontobuch der Bank. Da stand auf der einen Seite dann eben, wir haben Geld ausgegeben, und auf der anderen Seite des Kontoblattes stand, und der Herr Meier, der das Geld bekommen hat, muss den Kredit zurückzahlen. Also das Konto war ausgeglichen. Heute gibt es ja das Kontobuch nicht mehr, sondern das ist alles in digitaler Form in den Rechnern vorhanden. Aber wir bleiben immer noch bei dem Bild des Kontos mit der linken und der rechten Seite, der Aktiva und der Passiva. Wir haben gesagt, dass Banken mit ihrem eigenen Geld arbeiten und darauf setzen, dass sie die Kredite, die sie ausgeben, wieder zurückbezahlt bekommen. Das ist soweit klar und eindeutig. Schwierig wird diese Situation in Krisenzeiten, weil dann die Banken nicht mehr entscheiden können, ob Kreditnehmer, also Menschen, die nach Kredit nachsuchen, dann auch fähig sind, in der Zukunft die Kredite zu bedienen. Das wird immer kritisch in Krisenzeiten. Es war zuletzt in der Bankenkrise 2007, 2008, wo, wie ich bei meiner Einleitung schon gesagt habe, die Banken Kreditvergabe verweigert haben. Und das hatten wir im Frühjahr des letzten Jahres auch so, wo die Banken gesagt haben, wir haben zwar Unternehmen, die jetzt wegen Corona in Schwierigkeiten kommen, aber wir können denen keine Kredite geben, weil wir nicht wissen, ob diese Unternehmen Corona überleben werden, wirtschaftlich durchhalten. Und der Staat musste an der Stelle einspringen und sagen, wir werden alle Kredite hundertprozentig absichern. Und erst dann waren die Banken wieder bereit, Kredite zu vergeben. Das heißt, gerade in Krisenzeiten, wenn die Unternehmen oder Privatpersonen am dringendsten auf Kredite angewiesen sind, vergeben Banken keine Kredite mehr, weil sie eben die wirtschaftliche Entwicklung nicht einschätzen können und aufgrund ihrer privatwirtschaftlichen Organisation Gefahr laufen, wenn sie zu viel Kredite vergeben, selber in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, wir haben ein Finanzsystem, das eigentlich nur in guten Zeiten funktioniert, weil in Krisenzeiten private Organisationen die Zukunft nicht kalkulieren können. Und dann in diesen Situationen muss immer der Staat einspringen, weil der sagt, wenn keine Kredite mehr vergeben werden, dann ist eines klar, die Wirtschaft bricht wirklich zusammen. Also aus einem gesamtwirtschaftlichen Interesse her, aus dem gesamtgesellschaftlichen Interesse her, sagt er, okay, wir garantieren für die Kredite, damit die Wirtschaft weiterläuft. Und das ist ja genau die Überlegung, die wir haben, wenn wir sagen, wir müssen die Rolle der Zentralbank als Interessenvertreter der gesamten Gesellschaft wieder stärken. Und es darf nicht sein, dass in Krisenzeiten der Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe in Schwierigkeiten kommen aufgrund der privatwirtschaftlichen Orientierung. Und wir müssen das Gesamtinteresse wieder stärken. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Geld, mit dem wir umgehen, nicht das individuelle Geld der jeweiligen Bank ist, sondern eben das zentrale oder das offizielle Geld, das Geld, das die Währungsbehörde, die Zentralbank rausgibt. Das heißt, wir fordern, dass auf unseren Konten nicht nur ein Anspruch auf Zentralbankgeld besteht, sondern dass auf unseren Konten wirklich Zentralbankgeld realisiert ist. Wir wissen, alles sind digitale Einträge. Von daher geht es nicht darum, dass wir bei jeder Bank einen Schließfach brauchen, wo Euro-Banknoten drin sind, sondern es geht darum, dass unser Girokonto aus einem Anspruch auf Geld, auf Zentralbankgeld umgewandelt wird in ein Wertdepot, wo echtes Zentralbankgeld liegt. Das heißt ja, in meinem Wertpapier, wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann ist ja auch nur ein Anspruch auf die Aktie realisiert und nicht die Aktie liegt nicht in einem Schließfach bei der Zentralbank, sondern es wird eben nur gebucht. Und genauso muss in meinem Gelddepot dann wirklich echtes Zentralbankgeld in elektronischer Form als Buchungseintrag dargelegt sein.
Dieser Vergleich mit dem Depot, den fand ich in dem Buch auch sehr gut beschrieben. Denn wenn ich mich in meiner Recherche bisher mit Bankern, mit Zentralbankern unterhalten habe, dann haben sie mir erklärt, warum wir dieses System haben aus der offiziellen Zentralbank und den privatwirtschaftlichen Privatbanken. Und da war eben ein Argument auch, naja, es wäre ja gar nicht möglich. Also wie sollte das denn aussehen, dass wenn alle Bürger bei der Zentralbank ein Konto hätten, die sind ja gar keine Experten dafür, ein gutes Konto zu bauen. Also das sind Bürokraten, das wäre ganz furchtbar. Und da haben Sie in dem Buch geschrieben, und das fand ich ganz interessant, eben diesen Vergleich zum Depot.
Wir hatten genau darüber gesprochen, dass die Banken nur zu einem geringen Teil mit Zentralbankgeld arbeiten, sondern ein Großteil des Geldes selber erzeugen durch simple Buchungseinträge. Wie funktioniert denn das eigentlich? Das funktioniert dadurch, dass wenn ich heute zur Bank gehe und sage, ich habe vor, mir eine Wohnung zu kaufen und ich kann die Hälfte, habe ich schon angespart und für die andere Hälfte bräuchte ich einen Kredit, dann geht die Bank her, schaut mich an und sagt, hat er ein stabiles Arbeitsverhältnis? Ja, ist es einigermaßen sichergestellt, dass er den Kredit dann auch zurückzahlen kann. Aber wir wissen ja nicht, er könnte ja seinen Arbeitsplatz verlieren. Wir tragen auch noch eine Hypothek auf das Objekt ein, das er kaufen will. Das heißt, die Bank nimmt mein Rückzahlungsversprechen an und sichert sich aber ab, indem sie noch eine Hypothek auf die Immobilie einträgt, die ich erwerben will. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sie trägt auf meinem Girokonto die Geldsumme ein und in ihren eigenen Büchern sagt sie, jetzt nehmen wir an, das Objekt würde 500.000 Euro kosten, nimmt sie an, 500.000 Euro oder wir hatten ja gesagt, nur 50% ist finanziert, 250.000 Euro ausgezahlt, auf der einen Seite Auszahlungsbetrag, auf der einen Seite ihre Bankbilanz und auf der anderen Seite Kreditvertrag mit dem Kunden. Das ist der simple Vorgang, einfach ein Buchungseintrag auf Konten. Auf meinem privaten Girokonto sind zu den 250.000, die ich schon angespart habe, nochmal die 250.000 von dem Kredit gekommen und in die Bank trägt in ihren eigenen Büchern ein, 250.000 Euro ausgezahlt, also echt weggegeben, dafür aber den Rückzahlungsanspruch als Kreditvertrag. So weit, so gut. Und jetzt hat sich erst einmal überhaupt nichts bewegt, außer Buchungseinträge auf Konten. Jetzt zahle ich dieses Haus ab und gebe es dem früheren Eigentümer, dem Verkäufer. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt das Geld von meinem Konto zu dem Konto des Verkäufers? Wenn der Verkäufer zufällig sein Konto bei der gleichen Bank hat, dann bucht sie das Geld einfach um und es fließt überhaupt kein Geld, sondern es werden nur Buchungseinträge umgebucht. Es ist also ein reiner Buchungsvorgang. Die Frage ist, wenn der Verkäufer sein Konto bei einer anderen Bank hat, dann muss ja das Geld zu der anderen Bank gehen und das wird abgewickelt über die Zentralbank. Die Zentralbank ist sozusagen die Bank der Banken. Wenn die Banken untereinander Geldverkehr abwickeln, wickeln sie das immer über die Zentralbank ab. Jede Bank hat ein Konto bei der Zentralbank und meine Bank beauftragt dann die Zentralbank, das Geld an die Bank des Verkäufers zu überweisen und dann wird es dort umgekehrt gebucht, eben auf dem Girokonto des Verkäufers. Da aber tagtäglich Tausende, Millionen von solchen Zahlungsvorgängen vorliegen, hat man sich darauf verständigt, nicht jeden Vorgang einzeln über die Zentralbank abzuwickeln, sondern nur am Abend die Differenzsumme auszugleichen. Man kann sich ja vorstellen, bei Banken, die vielen Kunden haben, läuft dann nicht nur ein Zahlungsverkehr von meiner Bank zur Bank des Verkäufers, sondern andere Kunden bei der Bank des Verkäufers machen umgekehrt Überweisungen, sodass nur ein sehr kleiner Teil wirklich über die Zentralbank abgewickelt werden muss. Nur der Tagessaldo muss dann über die Zentralbank abgewickelt werden. Und nur dafür ist dann Zentralbankgeld notwendig. Das heißt also, ein Großteil der ganzen Zahlungsverkehrs wird über Bankengeld abgewickelt und nur zu einem kleinen Teil ist Zentralbankgeld notwendig. Die Banken haben deshalb nur sehr kleinen Anteil an Zentralbankgeld, echtem Geld in ihren Büchern und weil sie ja nur den täglichen Saldoausgleich abwickeln müssen. Und ein Großteil der Zahlungsverkehr bleibt also als Geld in den Büchern bestehen.
Was ist denn Ihre Hauptkritik am bisher bestehenden Geldsystem, was wir haben?
Die Hauptkritik an dem aktuell existierenden Geldsystem ist, dass nicht klar ist, wann habe ich es mit echtem Zentralbankgeld zu tun und wann habe ich es mit dem doch relativ unsicheren Bankengeld zu tun. Bankengeld stellt nur einen Anspruch auf Zentralbankgeld dar und diese Unsicherheit führt dann gerade in Krisensituationen eben zu den Schwierigkeiten und erfordert dann die Rettungsaktionen des Staates. Und die Basis für dieses Problem besteht darin, dass auf meinem Girokonto, auf meinem Konto, wo die meisten Menschen vermuten, dass es echtes Geld ist, es nur ein Anspruch auf Geld ist. Und unsere Forderung nach den Eurokonten stellt eine Realisierung dieses eigentlich gedachten Anspruches dar. Das heißt also, das, was die Menschen meinen, was ihr Eurokonto darstellen sollte, sollte wirklich realisiert werden. Heute ist der Kontoeintrag auf meinem Girokonto nur ein Anspruch an die Bank, mir, wenn ich es will, Zentralbankgeld zu zahlen. Es ist aber nicht Zentralbankgeld und wir sagen, wir wollen nicht einen Anspruch auf Geld auf unserem Konto haben, sondern wir wollen echtes Geld haben. Um den Unterschied darzustellen, wenn eine Bank in Schwierigkeiten kommt, dann ist es immer so, dass dann auch mein Geld auf der Bank verschwinden würde. Der Unterschied zum Beispiel besteht bei einem Wertpapierdepot. Bei einem Wertpapier, wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann ist auf meinem Wertpapier echt die Aktie da. Also nicht in Form von Papierschein, das im Keller der Bank liegt, sondern eben als echter Anspruch. Und wenn die Bank in Schwierigkeiten kommt, dann verlagere ich einfach mein Depot auf eine andere Bank und der Besitz an dieser Aktie ist unbestritten bei mir.
Nur damit das nochmal richtig deutlich wird. Das Problem an der Sache ist nämlich, mit unserem Girokonto sind wir eigentlich nur Gläubiger der Bank. Und wenn die Bank in Schieflage gerät, ist das Geld, was auf unserem Girokonto liegt, fließt in die Konkursmasse des Finanzinstituts mit ein, wohingegen das beim Depot ebenso ist, die Aktie oder der Aktienanteil, der gehört uns tatsächlich und der fließt dann nicht mit ein. Und das ist, glaube ich, eben dieser Punkt, dass das Geld, was bisher auf unserem Konto liegt, nicht uns gehört in dem Sinne, sondern wir haben nur diesen Anspruch da drauf. Wir können das nur nehmen, wenn die Bank das zulässt, uns das wiederzugeben. Aber wenn die Bank nicht in der Lage ist, das uns zu geben, dann können wir darauf nicht zugreifen. Und beim Depot ist es eben so, selbst wenn die Bank verschwinden sollte, dann haben wir noch diesen Anspruch auf diese Aktie.
Richtig. Der Unterschied ist klar festzumachen an der Frage, wo ist unser Geld? Ist unser Geld Teil der Bankbilanz und damit natürlich auch gefährdet, wenn die Bank in Schwierigkeiten kommt? Oder ist unser Geld ausgelagert aus der Bankbilanz und die Bank verwaltet nur unser Geld, genauso wie sie unser Aktiendepot nur verwaltet? Aber klar ist, das Depot gehört mir. Das ist also wie das berühmte Schließfach in der Bank. Das Schließfach gehört mir, die Bank hat darauf keinen Zugriff, aber ich nutze die Bank eben als sicheren Safe. Und genauso ist es mit dem Wertpapierdepot. Ich nutze die Bank als Verwalter für mein Vermögen, aber das Vermögen gehört weiterhin mir. Und deswegen muss man dann eben unterscheiden, dass wir fordern, dass das Geld, das auf dem Girokonto ist, behandelt wird, also aus der Bankbilanz herausgenommen wird und Teil meines Wertpapierdepots wird. Das heißt, neben meiner Aktie liegt dann eben auch genauso als mein Eigentum mein Geld auf dem Girokonto. Und das ist genau die Forderung, die wir haben, dass eben das Geld auf den Girokonten aus den Bankbilanzen rausgenommen wird. Damit auch, wenn Banken in Schwierigkeiten kommen, in Krisensituationen, der Zahlungsverkehr weiterhin fließen kann. Und wichtig, dann auch die Bank nicht mehr unbedingt vom Staat gerettet werden muss, weil bisher war es ja immer so, dass in Krisensituationen, wenn Banken in Schwierigkeiten gekommen sind, immer die Überlegung besteht, was ist wirtschaftlich das größere Problem? Wenn eine Bank in die Insolvenz geht, dann bricht Zahlungsverkehr an der Stelle zusammen. Viele Sparer werden ihr Vermögen los, die geglaubt haben, sie haben sicheres Geld auf der Bank. Und dagegen steht dann eben, wenn wir die Bank retten, ja, dann müssen wir einiges Geld zuschießen. Aber das ist volkswirtschaftlich immer noch sinnvoller als die ganzen Störimpulse, die aus der Insolvenz einer Bank hervorgerufen werden. Und wir müssen aus dieser Zwangsjacke für den Staat herauskommen, dass er Banken immer retten muss, weil die Störungen, die durch einen Bankencrash verursacht werden, viel größer werden als die Kosten, die durch eine Bankenrettung entstehen. Und da die Banker wissen, dass der Staat in dieser Zwangslage ist, können sie natürlich viel höhere Risiken eingehen. Wenn genau diese Sicherheit wegfallen würde, müssten die Banker auch vorsichtiger agieren. Das heißt, wir versuchen mit der Forderung nach dem echten Geld auf unseren Depots zwei Punkte zu erledigen. Zum einen haben wir als Bürger stabiles Geld auf unserem Konto und zum Zweiten ist die Notwendigkeit für den Staat, Banken zu retten, viel geringer geworden.
Ich finde das so faszinierend, denn diese Idee von den Eurokonten, ich glaube, das ist das, was sich die meisten Menschen vorstellen, wenn sie an ihr Konto denken, dass sie das eigentlich haben. Und ich finde es so erschreckend, dass wir das eigentlich fordern müssen, dass die Situation eine andere ist und dass, ich sage jetzt einfach mal, der Großteil der Menschen da draußen sich nicht bewusst ist, welches Geld sie auf ihrem Konto haben und wie das im Fall einer Krise eben gehandhabt wird. Also diese Forderung von den Eurokonten, die erinnert mich genau an diese Tobin-Tax, an die Finanztransaktionssteuer. Es ist so naheliegend. Wenn Sie mir das erklären, ich verstehe das sofort, warum das sehr viel mehr Sinn ergeben würde, zu sagen, wir haben Geld auf unserer Bank und die Bank ist aber ein Dienstleister. Und dann kann man entscheiden, ob man der Bank tatsächlich vielleicht auch nochmal eine Investition geben möchte, dass die ein besseres Geschäft macht, dass man sich bewusst dafür entscheidet, ein klassisches Girokonto zu eröffnen, wo das Geld dann eben Teil der Bilanzsumme ist und wo man mit im Risiko steht, was die Bank angeht. Aber zurzeit ist es ja so, wir stehen da alle mit im Risiko. Für wie realistisch sehen Sie das denn, dass das umgesetzt wird? Wenn die Finanztransaktionssteuer ist so naheliegend und einfach und wir sind noch keinen Schritt weiter, für wie realistisch halten Sie das, dass diese Eurokonten kommen? Denn nach der Finanzkrise ist es ja offensichtlich nicht geschehen, sowas einzurichten.
Ich halte eigentlich die Chance dafür ziemlich hoch. Und zwar deswegen, weil Konkurrenten aufgetaucht sind. Konkurrenten sowohl für die Banken als auch für die Zentralbanken. Und deswegen die Zentralbanken gezwungen sind, unseres Erachtens in hohem Maße hier ein stabileres Geld anzubieten und das ganze System auf stabilere Beine zu stellen. Wir haben die Situation, dass die klassische Bankenlandschaft, also mit den privatwirtschaftlich agierenden Banken und der Zentralbank, in Frage gestellt wurde durch die sogenannten Fintechs. Also Unternehmen, die sehr stark auf Geldverkehr über das Internet gesetzt haben und den Zahlungsverkehr sehr effektiver abwickeln können, zum Teil wie die bisherigen Banken. Und das war der eine Teil. Klassischerweise dafür PayPal. Ich denke, da kennen die meisten unserer Hörer, können mit dem Begriff was anfangen, also ein Zahlungsdienstleister. Jetzt haben wir aber einen neuen Konkurrenten, der auf den Plan getreten ist, Facebook. Und Facebook hat die Vorstellung, zusammen mit einigen anderen Unternehmen, bekannt unter dem Namen Libra und jetzt umgewandelt in Diem, also Tag, lateinisch Assoziation, ein eigenes Geld herauszubringen und den Zahlungsverkehr mit eigenem Geld abzuwickeln. Das heißt, Facebook sagt, wir spielen nicht nur Bank und wickeln Zahlungsverkehr ab, sondern wir erzeugen auch Geld. Das heißt, wir spielen auch Zentralbank. Was will Facebook machen? Facebook macht dasselbe wie eine Zentralbank. Die kaufen sichere Staatsanleihen und geben dafür Geld heraus. Das heißt, Geld, mit dem man in der Facebook-Welt zahlen kann. Und jetzt weiß man ja, dass Facebook nicht nur 5 Kunden hat, sondern einige Milliarden. Das heißt, die könnten jetzt einen eigenen Währungsraum aufbauen, in dem Hersteller und Kunden mit Facebook Geld kommunizieren, also Zahlungen abwickeln. Und dann brauche ich weder eine Bank noch eine Zentralbank. Und das, denke ich, ist den Zentralbanken sehr bewusst geworden. Deswegen kommt jetzt diese ganze Diskussion über digitales Geld und wir müssen uns reformieren, weil sie eben durch private Unternehmen massiv herausgefordert werden. Wir haben die Entwicklung im asiatischen Bereich, wo chinesische Unternehmen, Alibaba ist da das Schlagwort, genau das schon realisieren wollte. Die sind jetzt zurückgepfiffen worden durch den Eingriff des chinesischen Staates, wo eben die Weiterentwicklung des Geldsystems von Alibaba, insbesondere des Kreditsystems staatlicherseits durch die Absage des Börsenganges jetzt des Geldbereiches von Alibaba untersagt wurde und das damit gestorben ist. Das war der chinesische Weg und der US-amerikanische Weg ist eben über Facebook und hier privates Geld zu machen. Die Europäer sind im Hintertreffen und deswegen der Versuch jetzt insbesondere der Europäischen Zentralbank, die ja Mittreiber diesen digitalen Geldes ist, also eine progressive Alternative zum Facebook-Geld aufzubauen. Von daher kommt der Druck auf die Europäische Zentralbank, hier eine Alternative anzubieten. Und im Rahmen dieser Alternative, die eindeutig erst einmal nur aufgrund der Konkurrenzsituation entstanden ist und nicht, weil sie die Idee von dem digitalen Geld so toll halten, haben wir die Chance, auch genau zu dieser Situation zu bekommen, dass wir wieder verstärkt echtes Geld, high-powered money, wie es so schön im Englischen heißt, also Zentralbankgeld, eben nicht nur in Form von Banknoten, sondern auch als Buchgeld bekommen. Das ist die Idee, die dahinter steht und das ist der Punkt, wo wir versuchen werden, Öffentlichkeit zu erzeugen, Druck zu erzeugen, dass genau das in dem Rahmen auch passiert.
Das ist ein super Schlusswort, denn das digitale Zentralbankgeld, CBDC, wie es auch auf Englisch abgekürzt wird, das wird uns hier in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch beschäftigen und welche Strategien denn so eine Zentralbank hat, überhaupt digitales Geld zu erschaffen und wie weit wir dabei sind und welche Chancen und Gefahren sich daraus ergeben. Und wer sich aber jetzt nochmal intensiver tatsächlich mit dieser Idee von den Eurokonten und der Argumentation von Ihnen, Herrn Eibel und Herrn Priesemann, wer sich damit auseinandersetzen will, dem empfehle ich wirklich dieses kleine Bändlein »Das Geld gehört uns allen«, wo nochmal die Entstehung von Geld, die aktuelle Situation und tatsächlich dieser Ausblick in die Zukunft sehr gut und knapp dargestellt wird. Tiefgehend da, wo man sich mehr dafür interessieren möchte, aber man muss es nicht unbedingt, denn jedes Kapitel, das fand ich besonders schön, hat am Ende so ein kleines Fazit. Da kann man sich auch nur mal ins Fazit reinlesen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht allzu tief in M1, M0, M3 abtauchen.
Vielleicht nur ein kurzes Schlusswort meinerseits. Wenn wir jetzt für dieses digitale Zentralbankgeld eintreten in einer Form oder in unserer Form, heißt es nicht, dass wir sagen, Bargeld kann reduziert werden. Eine wichtige Position bei uns ist auch, Bargeld muss erhalten bleiben, ohne Zusatzkosten für die Menschen. Das ist ein zentraler Punkt nochmal dabei. Digitales Geld wird immer Chancen der Überwachung und Kontrolle bieten, so wie es wir vorschlagen, relativ wenig. Aber parallel dazu muss weiterhin Bargeld vollumfänglich erhalten bleiben. Unsere Position darf nicht so verstanden werden, dass wir glauben, wir könnten auf Bargeld verzichten. Bargeld muss weiterhin im Sinne eines analogen Lebens weiterhin bleiben und Gegenstand unserer Finanzwelt sein.
Das ist sehr gut, dass Sie das nochmal erwähnen und ich glaube, das Spannende für die Zukunft wird auch, welche Möglichkeiten es gibt, weil zurzeit sind ja immer entweder wir haben nur noch digitales Geld oder wir bleiben beim Analogen, aber vermutlich wird ja die Zukunft irgendwo in der Mitte liegen und es gibt sehr viele gute Gründe, die für Bargeld sprechen, aber auch dazu werden wir wahrscheinlich in einer der kommenden Folgen nochmal sprechen.
Ja, vor allem, weil Versuche bestehen, das Bargeld auch maschinenlesbar zu machen. Aber das ist wieder ein eigener Komplex dabei. Es gibt die ersten Studien und Untersuchungen und Programme werden gestartet, Bargeld, also die Banknoten, maschinenlesbar zu machen. Und dann sind sie genauso digital erfassbar wie maschinenlesbares Geld. Und das ist der andere Punkt. Bargeld muss weiterhin anonym bleiben. Das ist nochmal der Punkt, der an der Stelle dann wichtig zu diskutieren ist.
Genau, Anonymität, Privatsphäre sind, glaube ich, auch gerade in der Diskussion um digitales Zentralbankgeld die wichtigsten Punkte, die da besprochen werden oder die wichtigsten Kritikpunkte. Gut, wir haben jetzt lange gesprochen und wer noch tiefer einsteigen will in die Materie, das kleine Büchlein kostet, glaube ich, auch nur 9 €, kann man sich durchaus mal ins Regal stellen und ein bisschen lesen. Ihnen vielen Dank, Herr Eibel, für Ihre Zeit, für die Erklärung und für die Darstellung dieser interessanten Perspektive auf das Geld und welche Möglichkeiten es gibt, das, was wir zurzeit haben, vielleicht besser und krisensicherer zu gestalten.
Ja, danke auch für die Gelegenheit, unsere Vorstellungen darstellen zu können. Dankeschön.
Danke. Das war die dritte Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast der Autor und Attac-Spezialist für das Thema Geld, Alfred Eibel. Mehr über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den dazugehörigen Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Dort gibt's auch den Link zum besonderen Angebot des Sponsors dieses Podcasts, Bitwala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an denen an dieser Stelle auch nochmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.